D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute, meine Damen und Herren, ist ein ganz besonderer Tag im Hörsaal. Er betrifft vor allem Sie als Stammhörerinnen und Stammhörer unserer Donnerstagsreihe. Seit etwa 2 Jahren berichten wir nun schon regelmäßig an dieser Stelle über die Treffen der Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee. Ob Medizin, Wirtschaft, Physik oder Chemie, stets hatten wir einen hochdekorierten Wissenschaftler zu Gast, der ihnen einen Überblick gab über sein ganz spezielles Forschungsgebiet. Inzwischen haben wir den archivierten Bestand aus Lindau abgearbeitet. Nicht jeder Vortrag wurde gesendet, da viele Gäste jährlich wiederkehren und mit Nuancen dasselbe Thema erneut vorstellen. Wir beenden unsere Reihe daher an dieser Stelle und senden ab sofort donnerstags die jeweiligen Wochenthemen durchgängig. Heute also der Themenbereich, den wir am Montag begonnen haben, Recht und Willkür. Von Lindau werden wir uns jedoch nicht so ganz verabschieden. Jedes Jahr im Sommer finden dort die Treffen ausgewählter Nachwuchswissenschaftler mit den Nobelpreisträgern statt, und die werden wir auch weiterhin, je nach vorheriger redaktioneller Prüfung, ins Programm heben. Nun aber wieder zu Recht und Willkür. Diesmal referiert Professor Michael Stolleis. Sein Thema: Recht und Willkür in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Er spannt seinen Bogen von der Bildung des Wortes Rechtsstaat im 19. Jahrhundert über die Unrechtsregime der NS-Zeit, der SED und der UdSSR bis ins Jahr 2012. Aufgezeichnet haben wir seine Rede am 18. Juni 2012 auf dem Akademientag in Hannover. Stolleis hat Rechtswissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Promotion 1967, Habilitation 1973 in den Fächern Staats- und Verwaltungsrecht. 1974 übernahm er eine Professur an der Universität Frankfurt. 1991 schließlich wurde er außerdem Direktor des Max-Planck-Institutes für europäische Rechtsgeschichte. Die Emeritierung erfolgte 2006. Für sein Lebenswerk und seine bahnbrechenden Forschungen erhielt er unter anderem 2010 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Wenn wir zunächst vom Rechtsstaat im 20. Jahrhundert sprechen, dann handelt es sich um Grundformen der Rechtsgebundenheit des Staates und seiner rechtlichen Kontrolle durch Gerichte, wie sie stufenweise im 19. Jahrhundert entstanden sind. Allmählich, vom 19. Jahrhundert an, ist daraus ein festes Modell geworden. Dementsprechend wurde dann auch das deutsche Kompositum Rechtsstaat, das um 1800 auftauchte, von anderen europäischen Sprachen übernommen. État de droit, Stato di diritto, Estado de derecho und so weiter. Diese Grundformen lauten: Bindung des Verwaltungshandelns und des strafenden Staates an präzise Vorgaben von Gesetz und Recht. Sachliche und persönliche Unabhängigkeit der Richter. Gerichtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Die Erfindung des Rechtsstaats um 1800 war ein politisches Programm. Dieses zielte darauf ab, den absolutistischen Interventionsstaat zugunsten der bürgerlichen Gesellschaft zurückzudrängen und ihn auf Gewährung von Sicherheit und Ordnung zu beschränken. In diesem Sinn sprach Wilhelm von Humboldt von den Grenzen der Wirksamkeit des Staats. Aber es ging nicht nur um den Umfang der Staatstätigkeit, sondern um die Bindung der Exekutive an das von den neuen Parlamenten gesetzte Recht. Das hieß vor allem, dass Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur auf gesetzlicher Grundlage und in rechtlich geordneten Verfahren möglich waren. In einer berühmten Formel hieß das nicht Government of Man, sondern Government of Law. Nicht mehr der Monarch sollte über seine Untertanen herrschen, sondern das Gesetz. Es gehörte, Zitat, wesentlich zu einem rechtlichen Staate. Das Zitat stammt von 1806 und der Autor ist weitgehend unbekannt, ein Jurist und Mediziner. Philipp Achilles Leisler. Also, es gehört wesentlich zu einem rechtlichen Staate, dass das Oberhaupt unter Gesetzen stehe. So sollte, wie sich der Staatsrechtler Karl von Rotteck ausdrückte, kraft Verfassungsbindung aus einem Gewaltsstaat, wie er schrieb, ein Rechtsstaat werden. 1847 fragte der Historiker Johann Gustav Droysen rückblickend, Zitat, ist nicht die Summe allen Strebens nun seit zwei Menschenaltern, den Rechtsstaat aufzurichten, scharf und unverrückbar zwischen Fürsten und Volk ein Rechtsverhältnis zu gründen, das jedem seine Sphäre zuweise. Die Forderung nach Rechtsstaat einte im 19. Jahrhundert das gesamte Spektrum des Liberalismus, erfasste aber auch die konservative Seite. Friedrich Julius Stahl schrieb programmatisch, der Staat soll Rechtsstaat sein. Das ist die Losung und auch in Wahrheit der Entwicklungstrieb der neueren Zeit. Er soll die Bahnen und Grenzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Weise des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern. Stahl signalisierte gewissermaßen nach rechts, man solle sich diesem Zug der Zeit beugen, ihn akzeptieren, um auf der anderen Seite den Zug in Richtung Republik und Demokratie umso sicherer bremsen zu können. Er betonte aber auch, der Rechtsstaat sei nur ein formales Prinzip, nur ein Modus der Staatstätigkeit. Und noch 50 Jahre später schrieb Otto Meyer, der Vater des deutschen Verwaltungsrechts, Zitat, der Rechtsstaat ist der Staat des wohlgeordneten Verwaltungsrechts. Und er fuhr fort, nochmals Zitat, der Rechtsstaat bedeutet die Justizförmigkeit der Verwaltung. Man kann deshalb pointiert sagen, nachdem 1849 der Versuch, einen liberalen National- und Verfassungsstaat zu gründen, gescheitert war, wurde der Rechtsstaat zum politischen Minimum bürgerlicher Forderungen. Rechtsstaat gewissermaßen als Surrogat für die nicht erreichte politische Partizipation. Rechtsstaat war aber auch die dringend notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entfaltung. Der Freihandel forderte nicht nur eine Wegräumung der Zollschranken und anderer Hindernisse, sondern auch Planungssicherheit und Garantie rechtsstaatlichen Verfahrens. In diesem Sinn, davon unterstützt, kam es nun bald zur Einrichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, zur Vereinheitlichung der Justiz auf Reichsebene, zur Verabschiedung der Reichsjustizgesetze, zur Reichsgewerbeordnung, Reichsstrafgesetzbuch und vielem anderen. Auch die Arbeiten am bürgerlichen Recht wurden endlich aufgenommen. Über den Ersten Weltkrieg hinweg und während der gesamten Weimarer Republik blieb das Wort Rechtsstaat die Kurzformel für rechtlich gebundenes und durch Gerichte kontrollierbares Staatshandeln, für unabhängige Justiz, im weiteren Sinn auch für ein unbestechliches, dem Gemeinwohl verpflichtetes Beamtentum, insgesamt für den Schutz des Individuums vor Willkür. Trotz aller Krisensymptome schrieb Walter Jelinek, auch ein bedeutender Verwaltungsrechtler der Weimarer Zeit, schrieb Walter Jelinek noch 1931, der Rechtsstaat sei, Zitat, ein Verfassungsstaat mit möglichst rechtssatzmäßiger und möglichst gebundener Verwaltung, auf dem Grund möglichst genauer gesetzlicher Ermächtigung mittels förmlicher Verwaltungsakte verwaltet und der Rechtsschutz durch Gerichte ausgeübt wird, die als solche und deren Mitglieder persönlich von den verwaltenden Behörden unabhängig sind. Kein schönes Deutsch, aber Sie verstehen, was gemeint ist. Richard Thoma, höchst angesehener Staatsrechtler dieser Zeit, versicherte gleichzeitig, und man meint, ein Zittern in seiner Stimme zu hören, 1932, Zitat, es werde in Deutschland beim Rechtsstaat bleiben und, nochmals Zitat, das Zeitalter des Rechtsstaats werde wohl für absehbare Zeit bestehen bleiben. Das hat etwas Beschwörendes in einer gefährlichen Situation. Diesem Rechtsstaat, der schon während des Ersten Weltkriegs und in den Nöten der Weimarer Republik erhebliche Einbußen hatte erleiden müssen, brach nun die Machtübergabe an die Nationalsozialisten das Rückgrat. Am 28. Februar 1933 wurden die Grundrechte außer Kraft gesetzt. Dann folgte das Ende der Gewaltenteilung, des Parlamentarismus, und der Parteien, der Pressefreiheit und der freien Willensbildung. Es folgte die Gleichschaltung aller freien Organisationen, die Reduzierung des Rechtsschutzes, die Lockerung der Gesetzesbindung, speziell im Strafrecht, sowie die Entmachtung und schließlich faktische Einstellung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ab 1939. Solange man bürgerliche Juristen noch brauchte, hielt man eine Fassade des Rechtsstaats aufrecht und führt eine lange Debatte um eine neue Bestimmung des Rechtsstaatsbegriffs 1934, 35, 36. Der Führer der deutschen Rechtswahrer, Hans Frank, behauptete forsch, ich zitiere, der Staat Adolf Hitlers ist ein Rechtsstaat. In Wirklichkeit war der Rechtsstaat nur dort noch funktionsfähig, wo man ihn wenigstens als Paravent brauchte und bestehen ließ. Und wo er störte, wurde er abgeschafft. Schon in den ausgehenden 20er Jahren war der Rechtsstaat als liberalistisch, als typisch 19. Jahrhundert, als Ausdruck bourgeoisen Sekuritätsdenkens lächerlich gemacht worden. Wer Rechtsstaat forderte, gehörte in dieser Optik zu den Schwachen, während die Starken sich brüsten durften, über Zwirnsfäden solcher Art nicht zu stolpern. Regimegegner wurden nun unter Vorwänden verhaftet und in Lager verbracht, Staatsbürgerschaften wurden entzogen, Vermögen konfisziert, Beamtenrechte aberkannt. Dann folgten öffentliche Brandstiftungen, Demütigungen, Ausgrenzungen aller Art, bis schließlich unter dem Schutzschild des Kriegs die Vernichtung der europäischen Juden, der Holocaust oder die Shoah begann. Millionen von Opfern wurden zusammengetrieben, in Viehwaggons verbracht und umgebracht. Das ist alles heute der Welt bekannt. Überall wird in Denkmälern, in Gedenkstätten, in Yad Vashem, in Israel, in den Holocaust-Museen in Berlin und an den Städten ehemaliger Konzentrationslager daran erinnert. Es gibt eine Flut von Büchern, Filmen und der geniale Zeichner und Pulitzer-Preisträger Art Spiegelman hat das Ganze in ergreifender Weise als Comic gezeichnet. Blicken wir nun einen Moment auf die kommunistische Seite des 20. Jahrhunderts, dann sehen wir auch dort, Zitat, Menschenopfer unerhört. Das Zitat stammt aus Goethes Ballade Die Braut von Korinth. Wenn ein neuer Glaube keimt, gibt es Menschenopfer unerhört. Es ist wohl noch in Erinnerung, dass 1997-98 ein von Stéphane Courtois herausgegebenes Schwarzbuch des Kommunismus, das dann deutsch 1998 erschienen ist, eine enorme Debatte in Frankreich, in Deutschland und in der ganzen Welt ausgelöst wurde. Die von Courtois addierten Opfer in der Sowjetunion, China, Vietnam, Nordkorea, Kambodscha, Osteuropa, Lateinamerika, Afrika, Afghanistan ergaben die ungeheure Summe von 100 Millionen Toten. Diese Summe wurde von Fachleuten als weit überzogen angesehen, aber niemand bestritt, dass es Dutzende von Millionen Toten waren. Ich will mich an dieser doppelten Buchführung des Terrors nicht beteiligen. Alle nur denkbaren Missverständnisse liegen auf der Hand. Soll der mörderische Nationalsozialismus durch den mörderischen Kommunismus übertrumpft werden? Sollen Entlastungsstrategien zugunsten des Nationalsozialismus damit verfolgt werden? Soll alles Totalitäre ohne Binnendifferenzierung angeklagt werden? Sollen die ursprünglichen idealistischen Motive von links gegen die kleinbürgerlichen Ressentiments und Mörderinstinkte von rechts aufgerechnet werden? Das sind alles Fragen, die sich da stellen. Soll etwa im Sinne von Ernst Nolte eine zeitliche Priorität und Vorbildwirkung des Kommunismus für die NS-Verbrechen behauptet werden? Sie kennen das alles, das gab Stoff für erbitterte Debatten. Und indirekt wurde natürlich in diesen Debatten um die Bewertung der Opfer gestritten, um den Unterschied zwischen Hungertoten im Stalinismus und den quasi industriell Getöteten im Holocaust. Die einen galten als notwendige, die anderen als sinnlose Opfer. So kann man sie sich zurechtlegen. Aber die Hekatomben von Opfern sind immer sinnlos. Die Wahrnehmung der Verbrechen von links war und ist schmerzlich für französische, italienische, spanische Kommunisten, für ehemalige Mitglieder der SED in unserem Land, kurz für alle, die dabei gewesen sind. Und der Abschied von Lebenshoffnungen und Illusionen gelingt oft nie. Für den Zweck dieses Vortrags muss es genügen, das 20. Jahrhundert als das mörderischste der gesamten Menschheitsgeschichte zu bezeichnen. In absoluten Zahlen übersteigen die Toten alle bisherigen Erinnerungen. Aber auch relativ zur gewachsenen Weltbevölkerung ist die Todesrate noch extrem hoch, vermutlich weil nun erstmals maschinell und massenhaft getötet wurde. Der Tod wurde zum Industrieprodukt. Nimmt man zu den Toten das unendliche Leid der Angehörigen, der Flüchtlinge, der Vertriebenen, Entrechteten und Enteigneten, der Diffamierten, der in Lagern vegetierenden und allen Rechtsschutzes beraubten Menschen hinzu, dann übersteigt dies unsere Fassungskraft. Wir ertappen uns alle bei bewussten und vor allem unbewussten Strategien des Verdrängens und Vergessens. Auch die Überlebenden wollen glücklich leben. Das ist ihr Urmenschenrecht. Die Täter wollen ihre Taten vergessen machen und ihre Nachfahren wollen sie sich nicht aufladen. Opfer und Täter neigen dazu, das Geschehen in sich zu begraben, aus unterschiedlichen Motiven natürlich. Aber im Ergebnis doch gleichartig. So kommt man von verschiedenen Seiten überein, die Toten ruhen zu lassen, um des lieben Friedens und der Seelenruhe willen und um die nächste und übernächste Generation nicht zu belasten. Wenn man sich schon auf den faktischen Parallelismus des Unrechts in den europäischen, faschistischen und kommunistischen Regimes des 20. Jahrhunderts einlässt, stellt sich sofort die nächste Frage. Warum waren die rechtlichen, ethischen, kulturellen oder zivilisatorischen Hemmungen so schwach? Warum waren sie so leicht zu durchbrechen? Um dies zu verstehen, muss man Gemeinsamkeiten und Unterschiede doch noch etwas deutlicher markieren. Gemeinsamkeiten liegen darin, dass sich in den verschiedenen faschistisch regierten Ländern Westeuropas und in der sozialistischen Sowjetunion Regime revolutionär etabliert hatten, die an ihre Wahrheiten glaubten, die sich gegen eine feindliche Vergangenheit sichern und nun mit allen Mitteln eine neue Gesellschaft oder gar einen neuen Menschen im neuen Geist Formen erziehen und führen wollten, notfalls oder auch primär mit Gewalt, mit Hinrichtung der wirklichen oder vermeintlichen Gegner. Weil diese Regime durchwegs anti-bourgeois und antiliberal waren, fiel ihnen auch der Rechtsstaat des bürgerlichen Zeitalters zum Opfer. Misstrauen gegen den Staat bedeutete Misstrauen gegenüber der führenden Partei. Eine rechtlich garantierte Klagemöglichkeit gegen Staat und Partei war eine Form des Widerstands gegen die Partei und ihre Führer. Es war so, als würde man den Gegnern, also der Reaktion, dem Klassenfeind, erlauben, legale Opposition mit Hilfe von Gerichten zu betreiben. Konsequenterweise gab es nur noch entweder gar keine oder marginalisierte Verwaltungsgerichte, erst recht keine Verfassungsgerichte, die der Legislative hätten in den Arm fallen können. An die Stelle unabhängiger Gerichte traten politisierte Gerichte, deren Zweck es war, die innere Opposition zu vernichten. Diese Tribunale hießen bezeichnenderweise Volksgerichte oder Volksgerichtshöfe. Dies sollte suggerieren, das Volk urteile hier ohne große Formalitäten über seine Gegner.
Im Hörsaal verfolgen Sie zurzeit unsere vierte Folge über Recht und Willkür aus der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Es spricht Professor Michael Stolleis.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Der Übergang von bürgerlichen Rechtsstaaten mit Grundrechtsgarantien und unabhängigen Gerichten zum offenen Terror verlief jedoch sehr unterschiedlich. Die Rechtskulturen der verschiedenen Länder bremsten oder beschleunigten diesen Übergang. So verlief die Destruktion des Rechtsstaats in der Sowjetunion nach 1917 relativ schnell und ohne große Widerstände. Das Land hatte keine bürgerliche Revolution, keine Verfassungskämpfe um Grundrechte und keine wirklich funktionierende, unabhängige Justiz erlebt. Was an immerhin beachtlichen Rechtsreformen ab 1864 durch den Zaren Alexander II. In Gang gesetzt worden war, wurde unter seinen Nachfolgern Alexander III. Und Nikolaus II. Unter militärischer und geheimdienstlicher Repression wieder begraben. Weder die russische Revolution von 1905-07 noch die Oktoberrevolution 1917 führten bekanntlich zu einem bürgerlichen Rechtsstaat. Im Gegenteil, die Straflager füllten sich erneut unter Lenin und vor allen Dingen unter dem zu paranoidem Misstrauen neigenden Stalin. Von Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus von 1860 führte ein direkter Weg zu Solzhenitsyns Archipel Gulag von 1973, also den Lagern für Klassenfeinde und Konterrevolutionäre. Mit anderen Worten, in Russland ist es nie zur wirklichen Ausbildung eines Rechtsstaats im westlichen Verständnis gekommen. Der Staat und die russisch-orthodoxe Kirche agierten traditionell und habituell autoritär. Die russische Juristenausbildung des 16. Jahrhunderts zeigte zwar viele Kontaktstellen nach Westen, vor allem im äußersten nordwestlichen Winkel des Reichs in Dorpat, heute Tartu, in Estland, aber auch in der kaiserlichen Rechtsschule in St. Petersburg oder im ukrainischen Charkow. Aber insgesamt war diese Schicht von Juristen viel zu dünn, um sich als eigene Kraft gegen das autokratische Regierungssystem durchzusetzen, und zwar vor und nach 1917. Die Ansätze zu einer eigenständigen marxistisch-sowjetischen Rechtstheorie, also repräsentiert durch die Namen Stutzka und Paschukanis, wurden durch Stalin liquidiert. Am Ende blieb dann Andrei Wyschinski, eine ebensolche Schreckensfigur wie Roland Freisler, den Hitler in seinen Tischgesprächen als in seiner Art ein Bolschewik bezeichnete. Ganz anders in den westlichen Ländern, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts autoritär, faschistisch oder nationalsozialistisch regiert wurden. Hier gab es auf jahrhundertealten Fundamenten einen dicht besetzten Juristenstand, der an klassischen Universitäten ausgebildet worden war. Diese stabile Rechtsstaatskultur war von Land zu Land verschieden, aber in ihren Grundzügen gab es sie in Deutschland und Österreich, in Italien, Spanien und Portugal gleichermaßen. Hier nahm der Abschied vom bürgerlichen Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts teilweise bizarre Formen an. Die neuen diktatorischen Mächte tasteten sich voran, wie um zu erkunden, ob die bürgerlichen Juristeneliten bereit seien, mitzumachen. Mussolini ließ die Monarchie bestehen und baute die faschistischen Einrichtungen neben und mit dem bisherigen Staat als Doppelstaat auf, wenn man das Wort Doppelstaat auch mal auf Italien anwenden darf. Ebenso schwenkte Franco in Spanien nach einer ersten Phase blutiger Abrechnung mit seinem Movimiento Nacional auf eine autoritär-konservative Linie ein und stützte sich auf das Militär und auf den Nationalkatholizismus. Eine Verfassung gab es nicht, nur einige Grundgesetze und am Ende die Rückkehr zur Monarchie. Der kurzlebige Austrofaschismus von 1934 bis 1938 bedeutete ebenfalls keine radikale Abkehr von der bisherigen Linie mit ihrer Neigung zu autoritären, ständestaatlichen Strukturen, sondern eher den Austausch einiger leitender Figuren, während das Rechtssystem als solches mehr oder weniger weiterarbeitete. In Hitlerdeutschland gab es zunächst den offenen Rechtsbruch, dann aber 1934 durch die Röhm-Morde, die gebilligt oder wenigstens hingenommen wurden, eine Erklärung Hitlers, die Revolution sei beendet, man werde zu geordneten Formen zurückkehren. Der deutschnationale Justizminister Gürtner blieb im Amt, bis er dort verstarb. Das Gesetzblatt erschien wie gewohnt. Die Entlassung und Vertreibung jüdischer Kollegen, vor allem in der Anwaltschaft, verdrängte man schnell, wenn man sich nicht sogar darüber freute. In der wissenschaftlichen Öffentlichkeit entfaltete sich eine Debatte, ob man den Begriff Rechtsstaat weiter verwenden solle und könne. Die einen verwarfen ihn als bürgerlich, als reaktionär oder liberalistisch, nicht liberal, sondern liberalistisch. Die anderen sprachen, wie gesagt, Carl Schmitt, vom Rechtsstaat Adolf Hitlers. Hermann Göring hielt, auch interessant, nach den Röhm-Morden vor der Akademie für Deutsches Recht eine Rede mit dem Titel »Die Rechtssicherheit als Grundlage der Volksgemeinschaft«. Der Rechtsphilosoph Julius Binder sprach über die Vereinbarkeit von Titel »Autoritärer Staat und Rechtsstaat«. Und zwar in der erklärten Absicht, wie er freimütig sagte, um unser Reich dem Verdammungsurteil unserer westlichen Nachbarn zu entziehen. Man wollte beruhigen, man wollte beschwichtigen, vertuschen. Die bürgerlichen Juristen in der großen Mehrheit deutsch-national denkend, aber keine fanatischen, sondern angepasste Nationalsozialisten, wollten keine Zerstörung der Rechtsformen, keine Regellosigkeit. Und so genügte es 1935 in Nürnberg, dem Rassismus das Kleid eines formalen, normalen Gesetzes überzustreifen, um die Beruhigungspille wirken zu lassen. Es gehe alles nach Recht und Gesetz. Ja, so Globke dann, diese Verrechtlichung könne bremsende Wirkung entfalten. Diese Illusion währte aber nur bis zum 9. November 1938, als das Regime zu offener Verfolgung überging, um sie mit Kriegsausbruch stufenweise zu steigern, auf geradem Weg von der Wannsee-Konferenz bis zu Auschwitz. Gleichwohl blieb der NS-Staat nach der berühmten Formel von Ernst Fraenkel ein Doppelstaat. Normalität und Terror wohnten nebeneinander, berührten sich meist nur punktuell. Wer nicht zu den Kreisen der Opfer gehörte, brauchte nicht hinzuschauen. So gab es mehrere Wirklichkeiten: das organisierte Unrecht, die Diskriminierung, Enteignung, Ausbürgerung, Verhöhnung, die jeder wahrnehmen konnte, daneben aber die Parallelität der ordentlichen Gerichte samt Verwaltungsgerichtsbarkeit, der korrekten Entschädigung bei Enteignungen, der zwar parteilich überwachten, aber doch weitgehend herkömmlichen Selbstverwaltung, der normalen Beförderung von Beamten, der Zahlung von Steuern und der Auszahlung von Krankengeld, Alters- und Invaliditätsrenten. Es gab durchaus Recht im Unrecht. In Viktor Klemperers Tagebüchern ist diese Doppelung von Normalität und Terror körperlich schmerzhaft spürbar. Während des Kriegs nahm der Terror zu, die Sondergerichte begannen zu urteilen, der Volksgerichtshof wurde mit Roland Freisler nun ein unverhülltes Unterdrückungsinstrument und die Justiz insgesamt verlor 1942 mit einer berüchtigten Reichstagsrede Hitlers ihre Unabhängigkeit. Auch die Militärjustiz entfernte sich in dieser Phase von normalen Verfahren und am Ende wurde standrechtlich erschossen, wobei die Worthälfte rechtlich schon weitestgehend verkümmert war. Aber noch bis zum März 1945 druckte die Reichsdruckerei das Reichsgesetzblatt, angefüllt mit den letzten Produkten einer Bürokratie, deren Schwungräder einfach besinnungslos weiterliefen. Der Rechtsstaat Adolf Hitlers war also ein zwitterhaftes Doppelwesen fast bis zum Zusammenbruch, eben weil gewisse Regelungsbedürfnisse, Law-and-Order-Mentalität, vielleicht auch Reste bürgerlichen Anstands, sich gegen die völlige Regellosigkeit, die Anomie, durchsetzten oder sträubten. Viele Juristen zogen den Kopf ein, gaben aber ihre bürgerliche Sozialisation nicht ganz preis. Kirchliche Prägungen blieben erhalten. Immer wieder gab es vernünftige Urteile, ja, widerständige Handlungen, oft überkleistert mit Propagandasprüchen. Die nach 1945 veröffentlichten Beratungen des Widerstands zeigen viel Traditionelles, auch antidemokratische Elemente, ohne Zweifel. Aber eines ist deutlich in allen diesen Dokumenten, man wollte zurück zum Rechtsstaat. Nach 1945 ist der Rechtsstaat in den drei westlichen Besatzungszonen umgehend wiederhergestellt und weiter perfektioniert worden. Er wurde nun im Grundgesetz ausdrücklich erwähnt, inhaltlich festgeschrieben. Also Verfassungsbindung des Gesetzgebers, Bindung von Exekutive und Judikative an Gesetz und Recht und er wurde für unabänderlich erklärt. Also Artikel 79 Absatz 3. Seine wesentlichen Pfeiler sind die mit unmittelbarer Geltung versehenen Grundrechte, ein revolutionäres Novum, 1 Absatz 3 Grundgesetz, die Gewaltenteilung und die Garantie des Rechtsschutzes gegen öffentliche Gewalt durch unabhängige Gerichte. Das sind die Hauptelemente. Lehre und Rechtsprechung haben eine Reihe weiterer grundlegender Prinzipien entwickelt, die teilweise schon in der Tradition mitgeschwommen waren, aber jetzt ihre Formulierung erhielten: das Rückwirkungsverbot, das Übermaßverbot, der Vertrauensschutz sowie vor allem die Durchdringung der gesamten Rechtsordnung mit dem Grundrechtsschutz. Das ist heute allen juristischen Anfängern schon geläufig oder sollte geläufig sein. Das Gleiche gilt für die komplexen Strukturen unserer Gerichtsbarkeit auf Landes- und Bundesebene sowie für die singuläre Position des Bundesverfassungsgerichts. Zu diesem Rechtsstaat der Nachkriegszeit gehört auch die gerichtsförmige Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Diese gilt bekanntlich, je nach Standpunkt, als eine immerwährende Schande, sie sei nicht gelungen in diesem Sinne, oder, wozu ich neige, als eine periodisch durchaus gelungene, manchmal stolpernde, aber dann wieder, vor allem dank Fritz Bauer und anderen, halbwegs gelungene Geschichte. Es gab unzählige Versäumnisse, es gab auch trickreich unkenntlich gemachte und durchgesetzte Amnestien, den Schutz der Richter durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Rechtsbeugung, § 336 Strafgesetzbuch, aber es gab eben auch zahllose tüchtige Staatsanwälte und Richter und es gab die Ludwigsburger Zentralstelle mit ihrer unermüdlichen Spurensuche, die nun in unseren Tagen zu Ende geht. Vergleicht man die postdiktatorischen Verhältnisse vieler Länder, nehmen wir Chile, Argentinien, Kambodscha, Rumänien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Polen, Russland oder Japan, vergleicht man damit, dann schneidet Deutschland doch relativ gut und achtenswert ab, was die Aufarbeitung angeht. Zum bundesrepublikanischen Bild gehören allerdings auch deutliche Schrammen, die dem Rechtsstaat in Zeiten des Kalten Kriegs, in Zeiten um und nach 1968 und im Zeichen der RAF sowie gegenwärtig im Zeichen der Terrorismusbekämpfung zugefügt wurden oder werden. Ich erinnere an die Maßnahmen gegen Kommunisten nach 1956, also nach dem KPD-Verbot, an die Herausnahme der Telefonüberwachung aus dem normalen Rechtsschutz, an die sogenannten Berufsverbote der 70er Jahre, an die derzeitige Überwachung linker Abgeordneter im Bundestag, die ich übrigens im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht für unvereinbar mit Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz halte. Das deutsche historische Gesamtbild wird freilich nicht von diesen doch immerhin noch diskutablen Beschränkungen, Einbußen oder Schrammen bestimmt, sondern von dem langjährigen realen Bestehen der DDR. Die Debatten darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei, sind unweigerlich von der Optik des eigenen Erlebens bestimmt. Sie haben einen polemischen Ton von Seiten der SED-Mitglieder und von Seiten der Opfer. Ich halte es für zweckmäßiger, die DDR-Geschichte insoweit genauer zu betrachten und drei Phasen zu unterscheiden, nämlich die Besatzungszeit unter Kuratel der Sowjetmacht, dann zweitens die stalinistische Epoche unter Ulbricht und drittens die Honecker-Zeit. Einer Zeit brutalen, offenen Unrechts und des Volksaufstands von 1953 folgte eine konsolidierte Herrschaft der SED mit stetigem Wachstum, allgegenwärtiger Bespitzelung und Nichtgewährung elementarer Freiheitsrechte. Dabei ist es mit gewissen Lockerungen nach 1961 und nach 1985 bis zum Ende geblieben. Ein Rechtsstaat hat die DDR definitiv nicht ausgebildet. Staatskonzept und Staatspraxis standen dem diametral entgegen. Sowohl was die Stellung der Justiz und die ab 1952 fehlende Verwaltungsgerichtsbarkeit anging, als auch das seit der Babelsberger Konferenz von 1958 verkümmerte und zeitweise verschwundene Verwaltungsrecht. Das stets lauernde Unrecht war bürokratisiert, es war Willkür der Schreibstube und der allgegenwärtigen Präsenz der Staatssicherheit. Besonders charakteristisch war die verbale Verpackung der Repression in ein Erziehungsprogramm zum besseren sozialistischen Menschen. Rechtsstaat und Unrechtsstaat im 20. Jahrhundert ist wirklich ein endloses Thema. Was wir aus seiner Betrachtung gewinnen können, sind nicht nur deprimierende Rückblicke, sondern auch normative Imperative, wenn wir die Essenz des Rechtsstaats erhalten wollen. Der Rechtsstaat ist eine historische, immer aufs Neue und stets von unvermuteter Seite gefährdete Errungenschaft. Er ist labil, er muss immer neu justiert werden, er ist teuer, er erfordert viel Personal und er verlangsamt generell alle Entscheidungen. Wir müssen uns also fragen, was er uns, unserer Gesellschaft, letztlich wert ist. Seine Hauptleistung ist, eine freiheitliche Gesellschaft mit einem funktionierenden Rechtsstaat kann sich angstfrei entfalten. Sie gibt dem Staat nicht nur Ziele vor, sondern hält ihn auch in Schach, indem sie ihn in den Grenzen des demokratisch beschlossenen Gesetzes hält und ihn dabei kontrolliert. Das ist viel wert. Wir sollten den Rechtsstaat keinesfalls geringschätzen, etwa weil wir ihn für ein ausgesessenes und zu teures Möbelstück halten. Wir Deutschen haben ein besonderes Verhältnis zur Justiz. Wir prozessieren vergleichsweise viel, ja zu viel. Wir bezahlen anstandslos die Prämien der Rechtsschutzversicherungen. Wir fragen als alternde Wohlstandsgesellschaft meines Erachtens zu viel nach Sicherheit und zu wenig nach Freiheit. Dabei bemerken wir kaum, dass der Ruf nach Sicherheit wie Rost auch an den Fundamenten des Rechtsstaats nagt, weil der Sicherheitsstaat, wenn er wirklich effektiv sein will, immer mehr von uns wissen und kontrollieren muss, als ein Rechtsstaat erträgt. Am Ende könnte die für den Rechtsstaat schlechthin konstitutive Distanz zwischen Staat und Gesellschaft aufgezehrt sein. Diese Distanz ist unverzichtbar. Vielen Dank.
Recht und Willkür Folge 4. Sie hörten vom Akademientag 2012 in Hannover den Einzelvortrag Recht und Willkür in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts von Professor Michael Stolleis.
D-Radio Wissen. Hörsaal.